Unterwelten. Ein Pioneer Briefing Spezial. Waffenschieberei. Folge 1.
Einen schönen guten Tag allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und ich begrüße Sie zum Auftakt des nächsten Kapitels dieser ganz besonderen Podcast-Reihe über die Schattenwirtschaft der organisierten Kriminalität. Nachdem wir Einblick in das System des weltweiten Menschenhandels nehmen konnten und in das weit verzweigte Netz der globalen Drogengeschäfte, gehen wir jetzt weiter zu den Schiebereien der Waffenhändler.
Unterwelten. Die Abgründe der organisierten Kriminalität.
Die organisierte Kriminalität hat viele Gesichter. Es kommt darauf an, sie zu erkennen.
Im Bereich von hochprofessionellen Tätern, die auch vor Gewalt nicht zurückschrecken.
Eine erhebliche Bedrohung für Gesellschaft, Wirtschaft und Staat.
Untergräbt unseren Rechtsstaat.
Geldwäsche. Menschenhandel.
Finanzkriminalität.
Waffenhandel. Drogenhandel.
Eigentlich müssten wir aufbegehren.
Der illegale Waffenmarkt geht weit über die Grenzen der organisierten Kriminalität hinaus. Je größer die gehandelten Waffen, desto größer auch die Bedeutung derer, die da involviert sind. Da spielen dann auch staatliche Akteure auf höchster Ebene eine entscheidende Rolle. Wir werden hören, was alles im Angebot ist, wo die Waffen herkommen und wer die Abnehmer sind. Für Erkenntnisgewinn sorgt neben unserer Wirtschaftsredakteurin Josie Müller Dr. Arndt Sinn, Professor für europäisches und deutsches Strafrecht an der Universität Osnabrück. Er ist von wissenschaftlicher Seite derzeit kaum zu überbieten. Er ist jemand, der tief in die Gesamtthematik eingestiegen ist. Ausgehend vom illegalen Waffenhandel wird er am Ende eine bedrückende Prognose stellen. Josie Müller hat sich mit ihm zusammengeschaltet.
Bevor wir den verschiedenen Wegen von Waffen weltweit folgen, stecken wir das Terrain ab. Welches Spektrum an Waffen nehmen wir ins Visier? Wo fängt es an? Wo hört es auf?
Also das fängt bei den Handfeuerwaffen an, geht dann über die AK-47, also die Kalaschnikow, und geht dann eben bis zu Waffensystemen. Und da muss man durchaus unterscheiden. Also die organisiert kriminellen Gruppierungen, die greifen natürlich eher zu den handlicheren, kleineren Waffen, weil man es auch einfacher verstecken kann. Das sind also diese Akteure. Die anderen Akteure, die dann ganze Waffensysteme und so weiter, da würde ich eher sagen, sind das dann paramilitärische Gruppierungen, die sich ausrüsten. Und das ist natürlich eine ganz andere Dimension. Die Lieferanten gehören sicherlich näher zur organisierten Kriminalität, als dass die Abnehmer sind, die dann eben in bestimmten Konflikten auch versuchen, dort die Macht dann zu übernehmen. Und das sind durchaus verschiedene Felder, die man auch deutlich voneinander unterscheiden muss. Also eher so die Makroebene und die Mikroebene.
Wobei in bloßen Zahlen die Mikroebene auch schon makro wirken kann. Schätzungen nach, basierend auf akademischen Studien, Umfragen, Regierungsdaten, Recherchenetzwerken und Untersuchungen von NGOs, sind mindestens 1 Milliarde Schusswaffen weltweit in Umlauf, davon nur etwa 15% in staatlichen Armeen, Militäreinheiten und bei Strafverfolgungsbehörden. 85% an Schusswaffen sind in allen möglichen Händen. Und dann sind es vorzugsweise zwei Modelle.
Da ist die AK-47 natürlich ein Modell, das sehr nachgefragt ist. Das könnte man sagen, das ist so ein Standardmodell. Weil sie ist extrem robust in allen Lagen, also egal ob das Wüste ist, wo es sehr heiß ist, oder ob das in Gegenden ist, wo die Luftfeuchtigkeit sehr hoch ist, eine extrem zuverlässige, einfache, leicht zu beherrschende, leicht zu zerlegende, wieder zusammenzubauende in ihren Einzelteilen Waffen ist. Deshalb ist sie so begehrt. Aber wenn Sie sich da anschauen, der AK-47 ist natürlich auch groß. Die können Sie jetzt als organisiert Krimineller, können Sie die schlecht unter Mantel tragen. Da bietet sich natürlich dann die niedliche kleine Uzi an, das typische Mafia-Werkzeug, das man dann eben aus der Jacke herauszieht und eben vom Motorroller dann eben Personen erschießt, wie es ja in Italien auch stattgefunden hat. Das kommt sicherlich darauf an, was jeder da präferiert. Die kleineren Waffen, also die Handfeuerwaffen, die sind eben diejenigen, die man leichter verbergen kann. Und da spielt eben die AK-47 möglicherweise als Statussymbol in einer solchen Gruppierung eine größere Rolle, während sie eben bei so paramilitärischen Organisationen und terroristischen Organisationen eher die größere Rolle spielen, je nach Einsatz.
Die Uzi ist eine handliche Maschinenpistole. Sie wurde, wie auch die Kalaschnikow, nach ihrem Konstrukteur benannt, Uzi Gal, einem israelischen Leutnant. Und spätestens seit ihrem Auftritt neben Al Pacino in Scarface steht sie für Oldschool-Gangster- und Mafiamorde. Der Rockstar unter den Waffen ist aber die AK-47, das bekannteste Kalaschnikow-Modell. Und so etwas wie eine Legende. Eine Kriegerin mit Symbolkraft, jahrzehntelang Sinnbild für Befreiungskämpfe und Revolutionen. Eine tödliche Heilsbringerin, die auf Flaggen und Wappen, in Denkmälern und in Filmen verewigt wurde. Berühmt, berüchtigt, die bittere Hommage an sie von Nicolas Cage als zynischer Waffendealer in A Lord of War, Händler des Todes. Poesie mit Durchschlagkraft.
Von all den Waffen im riesigen sowjetischen Arsenal war nichts so profitabel wie die Avtomat Kalaschnikova. Das 47er Modell, besser bekannt als AK-47 oder Kalaschnikow. Es ist das bekannteste Sturmgewehr der Welt, eine Waffe, die jeder Kämpfer liebt. Ein elegant einfaches, 9 Pfund schweres Zusammenspiel von geschmiedetem Stahl und Sperrholz. Sie geht nicht kaputt, hat keine Ladehemmung und überhitzt nicht. Sie schießt auch noch, wenn sie mit Schlamm überzogen oder voller Sand ist. Sie ist so einfach, dass sogar Kinder sie bedienen können. Und das tun sie auch. Die Sowjetunion ehrte das Gewehr mit einer Münze. Mosambik brachte es auf seine Flagge. Seit Ende des Kalten Krieges waren die Kalaschnikows zum größten Exportgut des russischen Volkes geworden. Danach erst kamen Wodka, Kaviar und selbstmordgefährdete Romanautoren.
Dem lyrischen Moment lassen wir weiter akademische Expertise folgen. Dieser jetzt schon 3. düstere Streifzug über die Märkte der organisierten Kriminalität vereint viel von dem, was wir bislang schon gehört haben. Hier ergibt sich ein bedrückender Dreiklang.
Menschenhandel, Waffenhandel, Drogenhandel, die gehen deshalb schon miteinander einher, weil es sehr gewaltaffine Märkte sind, gewaltbetonte Märkte sind. Die kriminellen Gruppierungen, die, wenn sie denn Auseinandersetzungen haben, natürlich zu den Mitteln greifen, um ihre Interessen gewaltsam durchzusetzen. Da spielen Waffen natürlich eine entscheidende Rolle. Die kommen aus illegalen Märkten, also per se illegalen Märkten, kommen aber auch aus der legalen Lieferkette, werden dort abgezweigt. Und das macht es eben dann auch so schwierig, dann diesen Markt zu kontrollieren, weil er per se dann auf einmal illegal wird. Und diese Waffen, die erstmal kursieren, die dann immer wieder auch neue Abnehmer finden, das ist natürlich relativ schwer.
Wir beginnen an der Spitze dieses Marktes, auf der Makroebene, bei den ganz großen Geschäften mit illegalen Waffen und orientieren uns dabei am Ranking des Organized Crime Index, der großen Datenanalyse der globalen Initiative gegen transnationale organisierte Kriminalität. Dieser Think Tank hat für 193 Länder nicht nur berechnet, welche Tragweite organisierte Kriminalität insgesamt hat, sondern auch, wo einzelne kriminelle Märkte dominieren. Darunter der illegale Waffenhandel. Und der blüht zunächst mal natürlich überall da, wo gekämpft wird. Ganz oben Jemen. Die vielen verschiedenen in- und ausländischen Akteure, die dort ihre Kämpfe austragen, sorgen für eine Flut an Waffen. Auf der einen Seite die offizielle Regierung, Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate und im Hintergrund die USA. Auf der anderen Seite Iran mit der Finanzierung von Rebellen wie den Houthi. Hinzu kommen Terrororganisationen wie Al-Qaida. Zwischen all dem kriminelle Netzwerke mit Verbindungen nach Somalia, Eritrea, Äthiopien und zu korrupten Staatsbeamten und Militärs. Die globale Initiative hat Kontakt mit einem Waffenhändler im Jemen aufnehmen können und dessen Angebote spiegeln die Gemengelage ein Stück weit wider. Hier ein paar der Erkenntnisse.
The arms dealer was actually very open in terms of sharing his prices and even serial numbers and photos of weapons in his.
Er war sehr offen mit Preisen, sogar mit Seriennummern und Fotos der Waffen in seinem Lager in Sanaa. Einige seiner Gewehre hatten wir schon in Somalia registriert, darunter den in China hergestellten Gewehrtyp 56-1 und einige Waffen, die mal im Arabischen Meer auf Schiffen beschlagnahmt wurden. Sehr interessant war auch, dass er ganz neue bulgarische Sturmgewehre verkaufte, von denen wir annehmen, dass sie aus Lieferungen der Emirate an Jemens Regierung stammen.
UAE supplies to the internationally recognized government of Yemen.
Um mal beispielhaft einen Preis dazu zu nennen, dieser chinesische Gewehrtyp ist eine Kopie der Kalaschnikow. In dem Fall wurden relativ neue Modelle, wenige Jahre alt, angeboten für umgerechnet 1.700 Euro. Aber zurück zum Ranking und auch zu unserem Fachmann. Dem Jemen folgt ohne viel Abstand auf Platz 2 eine Gruppe von 14 Ländern, wo Waffen zum Einsatz kommen oder im großen Stil gehandelt werden. Iran, Myanmar, Libyen und Syrien. Außerdem darunter die Ukraine. Und das hängt nicht nur mit dem russischen Angriffskrieg derzeit zusammen, sondern zum einen mit der Aufrüstung, die 2014 begonnen hat, um die Ukraine wehrhafter zu machen nach der Besetzung der Krim durch Russland. Zum anderen hängt es auch zusammen mit den Waffenarsenalen der Sowjetunion, die nach der Unabhängigkeit Anfang der 90er Jahre zurückgeblieben waren und Schmuggelware wurden.
Die sowjetische Armee war bekannt dafür, und das ist kein Geheimnis, dass sie nach dem Abzug ihrer Truppen aus den europäischen Gebieten, um eben noch den ein oder anderen Rubel zu machen, ihre Ausrüstung verkauft haben. Und diese Waffen sind immer noch im Umlauf. Die gehen von Hand zu Hand, die tauschen Besitzer aus und finden sich überall. Auch nach dem Jugoslawienkrieg genau dasselbe. Also immer da, wo viele Waffen auf dem Markt sind und sie dann nicht vernichtet werden, was ja kaum möglich ist, wenn sie irgendwo versteckt werden oder schon aus dem Bereich der legalen Verwendung, so hart wie das klingt, in einem Krieg entzogen werden, solange werden die natürlich weiter auf dem Markt sein, denn sie haben ja kein Ablaufdatum. Und man weiß auch jetzt, dass jetzt auch im aktuellen Kriegsgeschehen durchaus Waffen dort abgezweigt werden. Und was uns auch natürlich neben diesen Abzweigungen von Waffen vom Feld beunruhigen muss, ist, dass zu Recht natürlich die Ukraine an die Zivilbevölkerung Waffen bei Ausbruch des Krieges ausgegeben hat zur Selbstverteidigung und zur Verteidigung Kiews, dass diese Waffen aber natürlich dann im Umlauf sind. Und diese natürlich dann auf dem Kleinmarkt auch eine Rolle spielen werden. Und das Bundeskriminalamt ist alarmiert. Wir haben auch darauf hingewiesen als Forscher, dass das den Waffenhandel natürlich nochmal antreiben wird. Das ist völlig klar.
Dieser Ausblick wird an anderer Stelle beispielhaft mit einem konkreten Namen aus der Vergangenheit verbunden. Er ist uns eben schon indirekt begegnet durch Nicolas Cage in A Lord of War. Diese Rolle ist angelehnt an den russischen Waffenhändler Viktor But. Als ehemaliger Sowjetoffizier gehörte er zu denjenigen, die nach dem Ende der Sowjetunion die Waffenlager der Roten Armee plünderten, auch in der Ukraine. 20 Jahre lang soll er fern aller internationalen Vereinbarungen Kriegsparteien, Rebellengruppen und Terrororganisationen weltweit beliefert haben. 2011 haben ihm die USA dafür den Prozess gemacht. Er sollte mindestens 25 Jahre dort im Gefängnis sitzen. Ende 2022 kam er aber im Zuge eines Gefangenenaustauschs frei und lebt jetzt wohl wieder in Russland. Vor diesem Hintergrund hören wir eine weitere Expertenstimme. Kathy Lynn Austin, ehemals bei den Vereinten Nationen, jetzt im Kreis der globalen Initiative gegen organisierte Kriminalität.
Die Ukraine war seit den frühen 90er Jahren während Privatisierung, Globalisierung und des Niedergangs der Sowjetunion anfällig für das organisierte Verbrechen. Man hatte dieses Übermaß an militärischer Ausrüstung und einen Mangel an Kontrollen. So wurden viele der legalen Waffen auf den illegalen Markt umgeleitet.
You had major arms dealers that were operating out of Ukraine. One of the most prolific arms dealers, for example, Viktor But.
Es gab große Waffenhändler, die von der Ukraine aus operierten, wie Viktor But, einer der produktivsten. Das gehört jetzt zu den beängstigenden Dingen, dass es diese bewährten Methoden organisierter Netzwerke gibt, die schon lange so arbeiten und etablierte Routen aus dem Land heraus haben. Sie werden die Nachkriegszeit oder auch schon die aktuelle Situation nutzen, um so viele Waffen wie möglich an sich zu reißen und in andere Teile der Welt zu bringen, wo sie viel Schaden anrichten können.
Eine weitere Sorge sind die Menschen, die jetzt noch an vorderster Front die Ukraine verteidigen. Daran erinnert Professor Arndt Sinn. Denn was passiert, wenn die vergessen werden, zeigt sich in Kriegsländern immer wieder. Von Afghanistan über Tschetschenien, Syrien, den ehemaligen Staaten Jugoslawiens bis hin zu Kolumbien. Kriminelle Netzwerke fangen auch kriegstraumatisierte Menschen auf.
Es wird Kämpfer geben, die starke Gewalterfahrungen gemacht haben, die sich organisiert kriminellen Netzwerken zugehörig fühlen werden und die dann auch auf der Straße Gewalt ausüben werden. Das ist das, was wir lernen sollten. Und dieser Krieg wird auf weitere Gewalt, insbesondere auch Waffen, in die Europäische Union und in andere Länder spülen. Das ist eines der Bedrohungsszenarien, das nicht nur wir in unserem Projekt Organisierte Kriminalität 3.0 erhoben haben mit Experten, die auch internationalen Ruf genießen, sondern was auch mittlerweile selbst auch vom Bundeskriminalamt eingeräumt wird.
Organisierte Kriminalität 3.0, das größte deutsche Forschungsprojekt in diesem Bereich. Wenn wir auch diese Erkenntnisse mal zur Hand nehmen und was wir bislang besprochen haben, es klingt nicht so, als sei Deutschland ausreichend gewappnet, was die Zukunft betrifft.
Ja, wir sind nicht so wirklich gewappnet. Über Ukraine haben wir gesprochen. Über die Waffenflut, die reinkommen wird, da hat lange Zeit, hat sich niemand dazu geäußert. Ich hatte erwähnt, dass wir dazu geforscht haben. Später kam dann eben auch das BKA und sagt, ja, das wird wohl mal ein Problem werden. Wir brauchen Reaktionen darauf. Was ist denn die Antwort darauf auf so eine Zukunftsprognose? Wir haben weitere Zukunftsprognosen im Projekt erstellt. Schauen Sie sich an, was mit dem Opiumanbau in Afghanistan passiert ist. Der ist um, glaube ich, über 90% eingebrochen. Das ist erstmal eine gute Nachricht. Das ist aber keine gute Nachricht für die Opiumbauern dort, die das anbauen, weil die davon leben müssen. Das heißt, was bleibt denn für sie übrig? Gehen die jetzt in andere Sachen? Sind die besonders ansprechbar für die extremistischen Aktivitäten? Eine Reaktion, die wir sehen im Bereich Opium, dass das ersetzt wird, nämlich durch künstliche Opiate, die wesentlich gefährlicher sind. Alles, was sich als Aktion auf dem Markt oder durch Gruppierungen verändert, muss uns zum Nachdenken bringen und muss zu Reaktionen auf der Seite des Staates führen, und zwar proaktiv in die Zukunft hinein. Und das findet nicht statt.
Ein weiteres Land, das im Ranking in der Spitzengruppe gelistet wird, ist Nordkorea. Die globale Initiative geht davon aus, dass schon seit Jahren und in großem Umfang illegale Waffengeschäfte abgewickelt werden. Zuletzt kam auch Russland in der Diskussion auf. Das Besondere an Nordkorea, der einzige entscheidende Marktakteur, ist die Regierung selbst. Sie kontrolliert kriminelle Märkte, indem sie die selbst betreibt und ist damit ein Sonderfall.
Wobei man dann eben den Zusammenhang zur organisierten Kriminalität, der ist dann manchmal schwierig herzustellen. Also wenn mir Nordkorea Waffen liefert an ein kriegsführendes Land, dann wird es schwierig. Dann müsste man dann erstmal begrifflich klären, ob das dann auch staatliche organisierte Kriminalität ist oder ob es überhaupt einen solchen Typus innerhalb der organisierten Kriminalität gibt.
Einen Einblick in diese Welt liefert eine absurd erscheinende Doku, der Maulwurf. Über einen Zeitraum von 10 Jahren schleusen sich ein paar übermütige Dänen als Waffenhändler in die erste Reihe der nordkoreanischen Regierung. Sie wollen das System bloßstellen, zeigen, wie es in globale Waffengeschäfte verwickelt ist. Im südkoreanischen Fernsehen hat der Protagonist Ulrich Larsen davon erzählt, wie er sich über Jahre in Nordkorea als international agierender Waffenhändler und Hersteller ausgegeben hat und dabei offenbar sehr überzeugend war.
Sie kamen auf uns zu mit Angeboten. Das Treffen, bei dem wir mit Papieren überhäuft wurden, fand in einem Vorort von Pyongyang statt. Ein altes, verrottetes Gebäude. Als es hieß, wir sollen in einen Keller gehen, hatte ich Angst, das Laden einer Pistole zu hören, dass das Licht ausgeht und ich tot bin.
Lights out, I was dead. But
Aber dann öffnete ich eine Tür und da war dieser riesige Tisch mit allem möglichen Essen, wie in Europa. Fast wie in einem Michelin-Restaurant. Es wurde uns gesagt, dass der Präsident der Waffenfabrik später dazukommt und wir reden können. Dann übergaben sie uns alle Unterlagen, die Handbücher über das Waffenprogramm, die Waffen, die sie anbieten, wie man sie bedient. Und wir dachten, das ist nicht wahr, die werden uns das nicht geben. Aber das haben sie. Mir wurde sogar die nordkoreanische Staatsbürgerschaft angeboten, die ich zum Glück abgelehnt habe.
Das klingt sehr unterhaltsam, letztlich ist es aber von echter Relevanz, wenn wir in den Bericht der globalen Initiative zum Organized Crime Index schauen. Zu Nordkorea steht da unter anderem:
Ein wichtiges Land für den weltweiten Waffenhandel. Trotz internationaler Sanktionen beteiligt sich das Regime, um Devisen zu beschaffen. Es arbeitet mit ausländischen Mafiabanden zusammen, nutzt diplomatische Vertretungen und Geheimdienstmitarbeiter, um Waffen ins und aus dem Land zu schmuggeln. Typische Zielländer sind Iran, Syrien, Libanon, Malaysia und mehrere afrikanische Länder. Obwohl die meisten dieser Geschäfte zwischenstaatlich abgewickelt werden, landen einige Waffen auf illegalen Märkten.
Die nächste Ausgabe führt uns auf die andere Seite unserer Erdkugel, in die USA. Welche Rolle spielt der weltgrößte Waffenexporteur mit seiner legalen Rüstungsindustrie, die streng reguliert und beaufsichtigt wird, bei den illegalen Geschäften? Wenn Sie bereits ein Pionier sind, dann können Sie die zweite Folge schon jetzt problemlos hören auf unserer Internetseite thepioneer.de. Oder auch auf Apple Podcasts oder in der Pioneer App. Sollten Sie noch nicht so ganz bei uns an Bord sein, dann nutzen Sie doch einfach unser Kennenlernangebot. Für nur 1 Euro können Sie direkt weiterhören und bekommen Zugang zum gesamten journalistischen Portfolio von The Pioneer. Den Link finden Sie in den Shownotes dieses Podcastes. Die dritte und finale Folge gibt es am Mittwoch, den 21. August. Am Montag beginnen wir dann mit der nächsten Staffel. Da geht es dann um die Geldwäsche. Und damit verabschiede ich mich für heute. Bleiben Sie mir gewogen, es grüßt Sie auf das Herzlichste. Ihr Gabor Steingart.
Unterwelten. Die Abgründe der organisierten Kriminalität. Ein Pioneer Briefing Spezial.